Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Historiker Hannes Leidinger und mit der Wissenschaftsjournalistin Susanne Mautner-Webner. Hannes ist Dozent am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien und Leiter der Wiener Außenstelle des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Er ist außerdem Ausstellungskurator und Medienberater. Und Susanne ist eine vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin bei der Tageszeitung Kurier. Gemeinsam haben die beiden in diesem Jahr ein viel beachtetes Buch veröffentlicht, das den Titel trägt »Zuhause ist anderswo – Eine Weltreise durch die Migrationsgeschichte«. Darüber und wie sich die Migration auch im Laufe der Zeit entwickelt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Susanne, lieber Hannes. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
Danke für die Einladung.
Ich möchte gleich mit einer ganz, ganz grundsätzlichen Frage beginnen, nämlich dieser schöne Satz, den man immer wieder hört und den ihr aber wirklich auch einem, möchte ich sagen, wissenschaftlichen Check unterzogen habt, nämlich dass Migration ein integraler Bestandteil der Menschheitsgeschichte wäre. Und das ist ja jetzt nicht nur eine schöne, hehre Vorstellung, sondern dafür gibt es ja auch sehr viel wissenschaftliche Belege mittlerweile. Es gibt auch so etwas, habe ich in eurem Buch gelernt, wie die Paläogenetik, auf die man sich zurückziehen kann oder beziehen kann, um festzustellen, beispielsweise in der DNA von Funden, inwiefern Menschen in der Jungsteinzeit, in der Altsteinzeit gewandert sind oder Vorfahren hatten, die gewandert waren. Können Sie uns da ein bisschen einen Aufriss geben? Was sagt denn da die Wissenschaft, was sagen auch die Naturwissenschaften zur Migrationsgeschichte des Menschen?
Das war für mich der Ausgangspunkt für unser Buch, weil mich das Gerede über den typischen Österreicher gestört hat, wo ich mir gedacht habe, okay, wo setzen wir da an? Vor 2 Generationen, vor 4 Generationen, vor 100 Generationen, keine Ahnung. Und weil ich als Wissenschaftsjournalistin relativ viel auch über Anthropologie gemacht habe, sind mir natürlich jene Genetiker untergekommen, die nicht nur am kranken Menschen zum Beispiel forschen, sondern die es geschafft haben, aus alter DNA Informationen herauszuziehen. Da gibt es ja den berühmten schwedischen Anthropologen, der die Zunft begründet hat, den Svante Beebo. Der ist als Student schon mit ägyptischen Mumien im Labor gestanden. Das war streng verboten damals. Und da hat er diese Technik entwickelt, aus alter DNA wirklich Informationen herauszuziehen. Und man hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass man tatsächlich anhand der Mutationen, wie sich Populationen unterscheiden, wie sehr oder wie wenig kann man auch die Wanderungsbewegungen quer über die Welt nachweisen, in jedem von uns. Der Ötzi ist ein gutes Beispiel. Ötzis Vorfahren, einige Generationen vor ihm, sind aus Anatolien gekommen und er selbst, der Urtiroler, besteht zu 91,4% aus anatolischen Bauernerbgut.
Das heißt, da liegt die Vermutung nahe, ganz kann man es nicht sagen, aber die Vermutung liegt nahe, der hat vielleicht nicht ganz so ausgeschaut, wie man sich einen Urtiroler oder Urösterreicher vorstellt, wenn ich das jetzt diplomatisch formulieren darf.
Es hat sich vollkommen unsere Vorstellung umgedreht. Wir gehen ja durch die Instrumentalisierung und durch den Nationalismus sehr stark davon aus, dass wir, wenn wir bitte an die Germanentümelei denken, die gerade in Deutschland und Österreich ja auch einmal fröhliche Urstände gefeiert hat, dass wir blond, blauäugig und hellhäutig sind. Genau das ist Ergebnis von Wanderungen, von Einwanderungen. Die erste, nämlich die Tatsache, dass wir eben blauäugig sind, kommt eigentlich über afrikanisch-anatolische Wanderung sehr früh. Die zweite kommt dann über die anatolischen Ackerbauern, nämlich die Tatsache, dass man über den Anbau, über das Getreide auch allmählich nachweisen kann, wie sich die Haut heller färbt. Und am Ende sind es die Steppenvölker aus dem Osten, aus dem, was man heute vielleicht teilweise Mittelasien oder Turkmenien nennen würde, die dann mit den blonden Haaren kommen. Also alles vollkommen anders. Herkunftsgebiete, die wir heute partout genau nicht mit diesen Klischees des typischen nordischen Europäers verbinden würden mit all den schrecklichen Dingen, die dann in der Rassenideologie dazugekommen kamen. Ne?
Ötzi selbst war sehr wahrscheinlich viel, viel dunkelhäutiger als er heute in der, also das Südtiroler Museum, wo Ötzi liegt, weiß das natürlich auch, ist aber im Moment noch nicht bereit, das zu ändern. Sie werden Gründe haben und sie stellen das auch da im Museum. Aber Fakt ist, dass all jene berühmten Vorfahren, die wir kennen, zum Beispiel der Sedderman in England, die waren ganz sicher viel dunkler, also näher am afrikanischen Aussehen, als wir uns das heute vorstellen.
Gut, dass du das sagst, weil im Grunde genommen ist nicht nur der Urtiroler oder der Urösterreicher ein reines Konstrukt, natürlich auch der Urengländer, wie du ja auch schreibst, nicht? Völlig zu Recht, nämlich dass im Grunde genommen das alles Zuwanderung ist und wir überhaupt nichts nachweisen können, was in irgendeiner Form auf eine ursprüngliche Bewohnerschaft der Insel verweist, so etwas wie Urengländer, die halt noch in einer Wildbeutergesellschaft gelebt hätten. Niemand, kein einziger Engländer kann sich auf das sozusagen berufen. Rein genetisch sind die alle vom Kontinent. Was aufgrund der englischen nationalen Befindlichkeit und ihrer ständigen Angst vor Invasionen vom Kontinent schon einigermaßen amüsant ist.
Kann man überspitzt formuliert sagen, erste Migration hat uns, nämlich auch uns Europäer, zu dem gemacht, was wir sind? Wenn wir uns den Genpool anschauen.
Ich finde das überhaupt nicht überspitzt, das ist Fakt.
Das ist Fakt, genau. Gestern haben wir es wieder gehört, da hat jemand gefragt, wie weit bin ich selbst Anatolia? Und die Antwort war mindestens zu 50%.
Ja, das ist auch interessant, oder?
Ja. Ja, man braucht sich ja nur vor Augen verhalten, wo kommt der Mensch her? Wir wissen, wir sind allesamt aus Afrika eingewandert, also unsere Vorfahren sind allesamt irgendwann aus Afrika eingewandert. Das heißt, wenn es keine Migration geben würde, würden wir nicht hier sitzen, mitten in Wien, sondern in Afrika.
Und genau genommen muss man auch froh sein, dass diese Technologien heute zur Verfügung stehen.
Ja.
Denn alles, was vorher passiert ist, waren Konstrukte, die im Grunde auch möglich waren, weil die Wissenschaft noch nicht Auskunft geben konnte oder nicht so exakt Auskunft geben konnte.
Du nennst es schön Konstrukte,
das nenne ich
sogar weitergehen und sagen, es waren teilweise Hirngespinste.
Genau, danke Wissenschaft, wir sind da weitergekommen, ohne Zweifel. Das ist auch etwas, was in Wien ein großes Thema war. Ich kann mich an Generationen erinnern, wo diskutiert darüber, also arbeiten wir weiter allein mit Texten oder arbeiten wir mehr in der sogenannten historischen oder archäologischen Forensik, müssen wir mehr in naturwissenschaftliche Methoden investieren. Diese Richtungsentscheidung zugunsten der Naturwissenschaften, die war richtig. Und wir können heute, sage ich als Historiker, der zu den Quellen gegangen ist, muss ich den Kollegen wirklich gratulieren. Sie haben gesehen, dass das die große Veränderung bringen wird und heute können wir dadurch auch wieder völlig andere Geschichtsbilder entwerfen.
Ich würde dann gerne so im zweiten Teil unseres Gesprächs noch einmal darauf zurückkommen, auf die Tatsache, dass wir einfach mittlerweile wissen, auch naturwissenschaftlich fundiert durch die neuesten Methoden nachgewiesen, wie wir alle eine erwüde Mischung sind, würde man sagen. Gleichzeitig aber interessanterweise, wenn wir in den politmedialen Diskurs über Migration blicken, sich noch stärker als vielleicht in den paar Jahrzehnten davor diese Idee eines homogenen Volkes irgendwie wieder verfestigt hat, nicht? Und dieser Blick zurück ist ein sehr nostalgischer, weil quasi, wenn wir dort wieder zurückkommen, wo es keine Migration gab, wann auch immer das gewesen wäre, sage ich mal, dann wären wir wieder mit viel weniger Diversität und allen Problemlagen, die vermeintlich damit einhergehen, konfrontiert. Das ist schon spannend.
Diese Aussage steht absolut auf tönernen Füßen. Also die ist einmal vom Grund her schon durch nichts belegbar, weil, wie gesagt, es hat immer die Migration gegeben. Und da haben sich Menschen, die vielleicht keine Ahnung haben oder eine Agenda haben, diese Irrmeinung angeeignet, um damit Politik zu machen.
Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass wir heute auch eine Zeit lang sehr stark gegen die sogenannten großen Narrative der Geschichtsschreibung angekämpft haben. Aus dieser postmodernen Debatte, das Ende der großen Narrative. Ich glaube, es ist wieder Zeit, aufgrund dieser ganz neuen Methoden, die wir haben, ein bisschen wieder in langen Entwicklungslinien zu denken. Und das war das Reizvolle, an der gemeinsamen Einladung daran zu arbeiten. Denn Zeithistoriker haben meistens nur ein sehr kurzes Feld, das sie untersuchen. Und dann wird es gefährlich, wenn wir nur das sozusagen zum Ausgangspunkt unserer Forschungen, geht natürlich auch für andere, wenn Mediziner etwa Epidemiologien erstellen, die nur 40, 50 Jahre, Jahresreihen verwenden, um dann allgemeine Aussagen zu machen. Mir hat es gut gefallen, weit zurückzugehen, weil wir wissen, wir haben da jetzt eine gute wissenschaftliche Basis durch diese Forensik. Was schon aber jetzt der Historiker einbringen kann, das ist diese veränderte Wahrnehmung von Gesellschaft schlechthin. Denn wie immer wir den Begriff Moderne diskutieren wollen der mag schwierig sein. Wir haben eine große Veränderung im Verhältnis zu dem, wie alte Kulturen teilweise mit Vielfalt umgegangen sind. Ich glaube, es wird niemand bezweifeln, dass mit der Französischen Revolution, im Umfeld der Französischen Revolution, Ideen von staatlicher Verdichtung, von Herrschaftsverdichtung, von Homogenisierung der Bevölkerung eine große Bedeutung gespielt haben. Nun kann man sagen, das muss nicht immer auf das Ethnische bezogen sein, das kann auch kulturell oder verfassungsmäßig gedacht werden, aber die Idee einer homogenen Gruppe wird massiv propagiert und damit steht jetzt noch viel stärker als vorher die Diskussion natürlich voran, wer ist der andere? Wer gehört zu diesen Homogenen nicht dazu? Und das bringt plötzlich eine ganze Reihe von schwierigen und teilweise auch schwer verkrampften Debatten mit sich, die wir so in dieser Form vorher nicht systemisch sehen. Ich würde nicht sagen, dass sie nie da waren. Es gab immer wieder so Verdichtungen und Ethnisierungen. Ich habe da auch immer wieder in der Antike, dass da plötzlich vom Ethnon die Rede ist, wenn man Italiker, Händler plötzlich abschlachtet, weil die Griechen die hellenisierte Welt, die griechisch sprechen, diese Italiker, diese Italiener, diese Römer nicht will. Das gab's, wenn man an die Ephesinische Vesper denkt, dann sind das Tendenzen. Aber so in Summe, im Großen und Ganzen, ist die dauerhafte Debatte darüber, wen wir in unserer Gesellschaft wie vereinheitlichen wollen und was wir dann unter Assimilierung verstehen, was auch aus der Migration plötzlich so einen Druck macht, sich unbedingt zu assimilieren, eine Einbahnstraße, ja? Das sind doch Bilder des 19. und 20. Jahrhunderts.
Da würde ich gerne anschließen, weil ich finde, dass das Schöne bei eurem Buch ist, einerseits macht sie wirklich auch diese großen Narrative, wie du gesagt hast, Broad Strokes würde man sagen, weit zurückblicken, ganz konkret auch drei große Wanderbewegungen, die ihr skizziert, die ausschlaggebend dafür waren, dass die Europäer jetzt halt die sind, die sie sind. Ja? Und auf der anderen Seite bringt ihr aber auch sehr viele, ich möchte sagen, Schlaglichter, ja, von ganz konkreten Migrationsepisoden in der Geschichte dieses Kontinents, aber auch weltweit. Und eine, die habe ich mir ausgesucht, das passt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, mit Assimilation, beziehungsweise wer ist der andere und darf der anders bleiben, muss sich der einfügen, eingliedern. Da ist diese eine Episode von der Anwerbung Tiroler Arbeitskräfte für, und ich glaube, das ist wenig bekannt, für Peru. Und da sind tatsächlich Tirolerinnen und Tiroler ausgewandert und mittlerweile in x-ter Generation dort lebende, ehemalige Tiroler, muss man sagen, führen viele dieser Traditionen bis heute fort. Also beispielsweise die Tracht, die getragen wird, Liedgut, es kommt auch irgendwo vor, statt Apfelstrudel gibt's Bananenstrudel und so weiter. Aber im Grunde, mit der Brille der heutigen Diskurse, würde man sagen, so gut sind die nicht integriert, oder? Wenn absolut, die weiterhin ihre Traditionen leben.
Absolut integrationsunwillig, würden wir sie heute nennen. Die Geschichte ist deswegen spannend, weil sie mehrere Klischees bricht, meiner Ansicht nach. Also da sind einmal Österreicher weggegangen. Das ist ja schon mal aus unserem Bewusstsein ziemlich weit weg, wenn wir jetzt die klassische Nordamerika-Auswanderung mal außen vor lassen. Die sind tatsächlich nach Peru angeworben worden als Arbeitskräfte.
Sagst du noch, wann ungefähr? Damit
das war im Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es einen deutschen Baron, der wollte eigentlich seine Landsleute, Rheinländer, nach Peru bringen, weil man dort verzweifelt Arbeitskräfte gesucht hat. Man hat sich vorgestellt, man will die vielen chinesischen Einwanderer wollte die peruanische High Society nicht. Also auch da schon Diskriminierung, in wen wollen wir und wen wollen wir nicht. Und man wollte viel lieber Europäer haben, nur die Deutschen waren sehr reserviert dieser Auswanderung gegenüber und die Tiroler Bauern waren sehr, sehr arm. Also da gab es ja die Teilung der Höfe durch alle männlichen Nachkommen, dadurch sind die Höfe immer kleiner geworden und man konnte die Familien nicht mehr ernähren und dann war nur der Ausweg, irgendjemand muss weggehen, möglichst weit weg. Und dadurch waren diese Tiroler Bauern bereit, nach Südamerika zu gehen. 13 Linden in Brasilien ist relativ bekannt. Mich hat das unbekannte Beispiel mit Bozzozzo viel mehr interessiert. Das ist mitten in den Anden. Da war schon die Überfahrt ein Martyrium. Und als man dann angekommen ist dort, war die versprochene Straße in das Tal nicht vorhanden. Die mussten sich mühseligst durch den Dschungel kämpfen, was dann doch über mehrere Jahre gelungen ist. Also man wollte mehrfach aufgeben, logischerweise, und zurück, aber das war irgendwie keine Option. Die sind dann tatsächlich dort angekommen und waren dann konfrontiert mit einer Umgebung, die teilweise schon ein bisschen an Tirol erinnert hat, diese Berge, aber natürlich mit landwirtschaftlichen Produkten, die ganz anders waren. Also das war sicher ein schwieriger Anpassungsprozess. Und das Interessante war, es waren doch ein paar Rheinländer dabei und die Tiroler, die waren schon am Schiff getrennt und wollten einander nicht. Die sind dann haben dann dort tatsächlich eine Siedlung gegründet, die im Grunde genommen zwei Siedlungen waren. Das eine war Bozzozza und das andere war Brussia und die haben sich ihre Dialekte erhalten, haben jeweils eine Kirche gehabt. Also die wollten, obwohl sie gemeinsam ausgewandert sind, im Grunde genommen nichts miteinander zu tun haben. Und diese unterschiedlichen Dialekte haben sich genauso wie die Trachten, die sie aus der alten Heimat sich erhalten haben, wirklich über die Jahrhunderte sind die fortbestanden. Es gibt heute dort noch Trachtenfeste und wo eben Bananenstrudel, wie gesagt, und Schnitzel serviert werden. Absolut integrationsunwillig, würde man sagen.
Ja, wenn ich vorher gesagt habe, dass es so etwas wie eine Homogenisierungstendenz in der Moderne gegeben hat, so aus der Idee der Nation, dann muss man sagen, der empirische Befund sagt, es ist nicht geglückt, in keinerlei Hinsicht, denn die Auswanderungsströme, gerade nach Übersee, belegen ja, dass die dortigen Zielländer oder Zielgebiete nie homogen gestaltet wurden. Ganz im Gegenteil. Und das ist ja nichts Neues. Also ich muss mir, persönliche Geschichte auch, weil nach 1945 sind aus unserem Dorf viele weggegangen. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, kennt man auch aus anderen Gegenden. Es war wenig zu holen. Junge Leute haben gesagt, wir gehen vielleicht, in diesem Fall drei junge Burschen nach Australien. Der Nachbar kommt dann wieder zurück. Ich lerne ihn dann später kennen, also so eine Art Onkel, der immer sehr nett zu mir war und dann gesagt hat, ja, ich habe dann dort eine Holländerin getroffen und die habe ich geheiratet. Und dann hat er mir das so erzählt und ich habe gesagt, das ist jetzt komisch, ich habe gedacht, die sind in Australien, ja, du bist doch in Australien, in Sydney zu Hause. Und er sagt, ja, aber die lebt in einem Holländer-Dörfchen und wir haben ein deutschen Dörfchen. Wir sind zwar alle irgendwie Australier, aber eigentlich sind wir auch immer noch das andere.
Parallelgesellschaften.
Absolute Parallelgesellschaften. Und wenn wir jetzt bitte in die USA blicken, dann wissen wir ganz genau in gewissen Gegenden, ich muss auch immer wieder schmunzeln, wenn ich höre, es ist jemand an der Universität Chicago, weil dann könnte ich auch sagen, fahrst du eh nach Hause. Kommst du zu jenen, die sozusagen irgendwie einen deutschen oder manchmal sogar einen deutsch-österreichischen Hintergrund mitbringen, über Mississippi, Missouri, nordwärts gezogen sind, in den Corn Belt. Und man sieht ganz genau, Amerika besteht ja daraus. Das wissen alle, nur wird es manchmal nicht so richtig vergegenwärtigt. Und natürlich ist es auch eine Spannung, die in diesen Gesellschaften vorhanden ist. Ich denke, genauso funktioniert dort auch Politik. Man muss mit sehr vielen unterschiedlichen Kommunitäten und Kulturen irgendwie zurechtkommen und die auch zusammenbringen, Querverbindungen, um geschickt Politik machen zu können. Es ist eben keine Vereinheitlichung.
Ich denke aber trotzdem, dass das per se noch nicht verwerflich ist, weil es hat was mit Identität zu tun. Weil wenn ich jetzt mich zum Beispiel hernehme, ich lebe jetzt schon ewig in Wien, aber ich werde trotzdem ewig Steirerin bleiben. Also wenn mich jemand fragt, woher komme ich, dann sage ich natürlich, ich komme aus der Steiermark, genauso wie du sagst, du kommst aus dem Salzkammergut.
Ja, weil man ja auch Doppelidentitäten und Dreifachidentitäten entwickelt.
Und das zu verdammen beim Fremden, finde ich irgendwie ein bisschen schizophren, muss ich gestehen.
Ja, es ist irreal und es zeigt ja auch, ich meine, wenn wir jetzt dann einen Menschen aus Chicago nehmen und der hat einen deutschen Vorfahren oder hat auch Kontakte noch und manchmal gibt es einen Austausch, der würde trotzdem sagen, dass er Amerikaner ist. Das heißt, er sieht sich staatlich natürlich in dieser neuen Nation.
Er hat doch den Pass,
er hat den Pass,
weiteren Beweis belegt dafür.
Und er wird in der Regel wahrscheinlich auch trotzdem die Sprache des Herkunftslandes nicht mehr ganz so gut sprechen, wie halt jetzt sein Englisch, das er jeden Tag braucht, mit dem er lebt, mit dem er sich selbst darstellt, mit dem er versucht zu realisieren. Und unter diesen Voraussetzungen, wenn man sich das jetzt vorstellt, dann haben wir immer mehrere Identitäten. Die würden wir aber, wenn wir früher sozusagen jetzt überprüfen, wo kommen die Leute her, dann hätten wir ja auch gesagt, brauchen wir gar nicht so weit weggehen, die Österreicher. Wer wäre denn ein Österreicher gewesen, wenn man in der alten Monarchie jemanden gefragt hat? Österreich, das ist das Haus Österreich, das ist die Dynastie. Ich bin Deutsch, ich spreche Deutsch, bin ein Deutscher. Der spricht Tschechisch, falls er sich zum Tschechischen bekennt oder zum Kronland. Oder er sagt überhaupt, ich bin katholisch. Er geht ganz anders vor. Und andere sagen ganz in Galizien, sagen, sie sind von den Unierten oder sie sind von den Orientalen, je nachdem, wie sie ihren jeweiligen orthodoxen Ritus an den Katholizismus angepasst haben oder an andere christliche Traditionen. Diese Mehrfachidentitäten sind ja da. Und zu glauben, wir hätten die irgendwie aufgegeben, ist natürlich problematisch. Der Druck seit, würde ich sagen, 1789, seit diesem Umfeld des revolutionären Prozesses und der Frage, was nun auch passiert mit den Menschen, die viel stärker auch in der Migrationsdynamik kommen durch die Industrialisierung und so weiter, der ist trotzdem da. Und das ist eigentlich das Spannungsfeld, diese Janusköpfigkeit der Moderne. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert und gesagt, beides gibt's eigentlich in der Moderne. Wir waren mit der Antwort nicht zufrieden, dass es nur Homogenisierung ist. Ist ja nicht wahr. Sehen wir ja. Aber die Spannungsfelder werden deutlicher. Das ist es. Der Gegensatz tritt vielleicht deutlicher hervor. Denn, wie gesagt, Osmanisches Reich hat alles Mögliche gemacht, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten. Aber christliche Minderheiten grundsätzlich abgelenkt. Das muss man ganz ehrlich sagen, diese Ablehnung, das ist dann bereits ein Ergebnis der Ethnisierung, der sogenannten jungtürkischen Bewegung, der Ethnisierung auch im Konflikten des Ersten Weltkriegs. Auch vor allem eine Brutalisierung oder Radikalisierung, gerade bei militärischen Konflikten in der Moderne. Das ist ein eigener Weg, der nicht mehr sehr viel mit den osmanischen Traditionen zu tun hat, so wie auch das Ancien-Regime bei uns im Prinzip diese verschiedenen Sonderrechte, dieses Pluriversum der Privilegien. Jeder hat da ein bisschen eine andere Vorstellung, wie seine Gruppe sich darstellt. Das muss man im Auge behalten. Das verändert sich trotzdem tendenziell hin zu einem Konflikt.
Ich habe es auch spannend gefunden. Ich mache jetzt lauter wahrscheinlich in euren Augen nicht zulässige Vergleiche, weil ich mit der aktuellen Brille der Gegenwart auf das blicke. Aber was mich ich auch sehr erinnert gefühlt habe, ist diese Frage von Identitäten, die dann nicht immer der Zuordnung von Nationalstaaten folgt, sondern manchmal auf eher regionaler Ebene passiert. Ja? Also ganz deutlich haben wir es aktuell, vor allem in einer pluralistischen Migrationsgesellschaft wie in Österreich, wo Migranten der zweiten, dritten Generation, auch wenn sie den österreichischen Pass haben, sich ein bisschen schwer und zu sagen, wir sind Österreicher, aber jeder würde sagen, ich bin Wiener oder noch mehr Floridsdorfer, Donaustädter, ich weiß ja nicht. Das ist eine starke Identität, gerade bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen und so weiter. Interessanterweise, irgendwann einmal kommt dann vielleicht auch, ich bin Europäer, aber so das Dazwischen lasst man aus. Und ich habe deshalb daran denken müssen, weil eine Emigrationsgeschichte Österreich, die mir sehr nahe liegt, ich komme aus dem nördlichen Burgenland, ist die Auswanderung von fast 100.000 Burgenländern und Burgenländerinnen ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Also teilweise auch noch rezent, muss man sagen, die vor allem in der Gegend um Chicago sich niedergelassen haben und die auch noch ganz stark die ganzen Traditionen weiterführen und die aber weniger sagen österreichische Traditionen, sondern da gibt es einen Burgenländerball, da gibt es burgenländisches Liedergut. Das ist sozusagen die starke regionale Verhaftung und weniger die, die auf den Nationalstaat abzielt. Ja? Ich weiß, der Vergleich hinkt wahrscheinlich in deinen Augen, Hannes, ein bisschen. Du bist ein sehr gestrenger Historiker, das weiß ich. Aber ich habe mir schon gedacht, das ist natürlich etwas, wo man sieht, das ist einem, und ich glaube, das kann man selber nachvollziehen, irgendwie auch näher häufig, diese ganz stark regionale Verortung.
Ich habe eine ja. Theorie, du kannst dann sehr gerne, weil es war dein Kapitel, anschließen, aber ich würde gerne meine Theorie vorher loswerden, die sehr weit zurückgeht, nämlich auf die Jäger und Sammler. Mhm. Weil wie sind Menschen ganz ursprünglich sozialisiert? Sie sind in Kleingruppen sozialisiert. Das waren Gruppen, die 20, 25, 30 Leute groß waren, die sind gemeinsam, haben gemeinsam ihr Leben gefristet, haben gemeinsam gejagt, haben gemeinsam gesammelt und hatten alles, was draußen war, gemeinsame Feinde. Und ich vertrete ja die These, dass solche Dinge nachwirken. Ob wir es wissen oder nicht, das steckt ganz gern in uns drinnen. Weil Ameisen sind so riesige Kollektivstaaten. Menschen sind nicht so strukturiert. Ich glaube, dass sowas nachwirken kann. Ist völlig unwissenschaftlich, ist nur eine Interpretation. Aber ich vermute, dass es unterschwellig mitspielt.
Ich weiß nicht, ob das so unwissenschaftlich ist. Soziologen machen sich darüber Gedanken. Und Judith, ich finde auch nicht, dass du da jetzt irgendwie so quasi über die Stränge kannst. Gestreng bin ich hauptsächlich zu mir selber.
Manchmal kann ich streng schauen, wenn ich das sage.
Nein, nur beim Nachdenken, wenn ich mich anstrenge. Aber im Prinzip geht's. Sagt sie ja da etwas, vieles von dem, denke ich, wenn du so weit zurückgehst und sagst, es sind bestimmte Verhalten in kleinen Gruppen. So, das ist natürlich ein Forschungsbereich, den man auch teilweise mit der historischen Anthropologie verbinden muss. Dort, wo man dann nicht mehr sagt, das sind die Unterschiede, die Differenz, die Veränderungen, die Entwicklungspotenziale, die Brüche, wie auch immer, das eigentliche Geschäft des Historikers, wenn man so will. Nein, es gibt auch ein anderes Geschäft, nämlich zu fragen, wo bleibt etwas doch lange sehr ähnlich oder ist einfach dem Menschen unter bestimmten Bedingungen so, wie wir geworden sind seit der kognitiven Revolution, wenn es sowas gegeben hat, dann würde ich sagen, ja, überschaubar. überschaubare Einheiten sind für den Menschen am Ende so etwas wie organisierbar. Da geht's um alles. Da geht's um alles. Nicht nur um seine persönliche Befindlichkeit, sondern auch, dass er anders auch nicht Geschäfte machen kann. Er hat immer nur ein gewisses Netz. Er kann immer nur in gewissen Bereichen schauen. Er kann darüber hinaustreten. Das kann er machen. Aber am Ende bleibt dieses Beziehungsgeflecht eine Fiktion, wenn man über gewisse Zahl hinaustritt. Wir wissen alle, heute hat man so viele Follower, Zehntausende, Hunderttausende, und lieben Jünger, meistens jüngere Leute, versucht es dir einmal alle zu treffen. Ne? Dann fangt schon an, mit wem hast du wirklich eine Beziehung aufgebaut, vielleicht wirtschaftlicher Art, ökonomisch, sozial, emotionell, und wo sagst du, sind es Freunde, wo sind es Bekannte, wir machen ja auch da Unterschiede. Wie gehen wir mit Verwandtschaft um? All diese Dinge sind ja immer noch da, Kinship, ja, Dinge, die früher Stirbs oder wie immer man das genannt hat, das sind ja Dinge, die sind ja immer noch in uns drin. Und daher glaube ich, ist es überhaupt kein Zufall, wenn das immer wieder eine gewisse Rolle, was du jetzt angedeutet hast, wäre so ein Zwischenbereich. Denn eine Region ist größer als die Horde oder diese überschaubare, der Kiez oder das Grätzl, wie man das nennen will. Aber es ist eben auch ein bisschen in unserer Vorstellung unter der Nation oder gar größeren Räumen. Also gibt es auch diese regionale Identitäten, und die ohne Zweifel mitgenommen wird. Wie stark sie ist, hängt vom jeweiligen Umgang mit Nationalisierungsprozessen einmal ab, und man muss es dazu sagen, ist auch ein Ergebnis einer gewissen Kontingenz. Denn wenn ich mir anschaue, wie sich in der Monarchie Protagonisten von Kulturbewegungen um Museen bemüht haben, da haben sie alle am Anfang von Nationalmuseen geredet. Das eine ist dann das Landesmuseum geworden und das andere ist das Tschechische Nationalmuseum. Also der Weg, dann zu einer Nation zu werden oder im anderen Fall solche kulturellen Identitäten nicht zur Nation werden zu lassen, aber zur Region werden zu lassen, sind oft schwer trennbar. Vor kurzem treffe ich jemanden, der aus Katalonien zurückkommt und sagt, also wenn er das sprachlich vergleicht, dann sagt er, die haben weniger Dialektunterschied zu den restlichen Spaniern als jemand, der im Salzkammergut lebt, gegenüber am Vorarlberger oder am Wiener. Da könnten wir auch sagen, wir rufen die Nation Salzkammergut aus. Es ist also offensichtlich ein Konstrukt, und wir müssen uns fragen, woher das kommt, denn aus den Identitäten allein können wir das nicht erklären, warum etwas eine Nation wird. Sie wird fragwürdig in diesem Sinne, während alles andere stärker beim Menschen selbst und bei seinen anthropologischen Konstanten bleibt. Ne?
Da fällt mir ein Sprichwort ein oder ein Satz, ich glaube, der kam von einem, vielleicht sogar von Noam Chomsky, einem Linguisten, der mal gesagt hat, Language is a dialect with an army and a navy. Mhm. Ja, das ist der einzige Unterschied zwischen einer eigenen sehr Sprache gut, ja, oder Dialekt einer Sprache. Und das zeigt ja genau dieses Nation Building, was da passiert. Und ich fand jetzt auch sehr schön, ich habe mich jetzt erinnert gefühlt, ich höre euch ja zu und dann rattert bei mir im Hirn sozusagen diese aktuellen Integrations- und Migrationsfragen runter. Ganz wesentlich auch der Mehrwert und der Effekt von etwas, das wir heute als Community bezeichnen würden, nämlich auch bei der Orientierung, beim Ankommen im Aufnahmeland die eigene Community, die natürlich auch das Überleben bis zu einem gewissen Grad gesichert hat und wo diese engen Bonds, würde man sagen, also es gibt sozusagen die Bridges, das sind die Brücken zur Aufnahmegesellschaft, aber auch die Bonds innerhalb der eigenen Community ganz zentral sind, wo wir derzeit wieder, ich komme wieder zur aktuellen Debatte zurück, ja ein bisschen so das Thema haben, dass das ein bisschen in Verruf steht, wenn man zu sehr in der eigenen Community bleibt, nicht? Das wäre das auch so ausschließend, entweder hier oder da, man kann nicht bei beiden einen guten Anschluss haben, wo sich aber auch, würde ich jetzt vermuten, so auch wie ihr es geschildert habt, in dieser ganzen Migrationsgeschichte der Menschheit schon immer zeigt, wie wichtig eben dieser Zusammenhalt in der ureigenen sozialen Gruppe ist, um auch das Ankommen und dann das weitere Überleben zu sichern.
Da gibt es ein ganz gutes Beispiel, nämlich das aus Ägypten, gut 100 Jahre, je nachdem, wie man es betrachten will, her, wo wirklich Österreicher in die Gegenrichtung emigriert sind, wo wir heute die Flüchtlingsströme herbekommen. Und da war es eben so, dass Österreich in den Grenzregionen sehr arm war. Da sind vor allem Frauen weggegangen. Es waren Frauen in der Mehrzahl, die an den Nil gegangen sind oder nach Alexandria. Und da gab es natürlich Netzwerke. Und da sind natürlich die Communities unter sich geblieben. Da gab es Familienclans, die zum Beispiel Gasthöfe betrieben haben, hauptsächlich Frauen. Da gab es Heiratsvermittlungen innerhalb der Clans. Da gab es Haushaltsmädchenvermittlungen, die man angeworben hat aus der alten Heimat. Und ja, da gab es irre viel Kaufhäuser, 28 Stück österreichische Kaufhäuser. wurden Geschäfte gemacht. Also muss man sich vorstellen, 28 ist es nicht wenig. Das waren ähnliche Paläste, wie man sie aus Paris zum Beispiel kennt, so richtige, wunderschöne Kaufhäuser. Und der meistverkaufte, meisten nachgefragte Artikel waren Schürzen, weil ja ganz viele österreichische Mädeln dort als Hausmädchen in reichen ägyptischen Familien gearbeitet haben. Also eine komplette Umkehr unserer Vorstellung, wie wir sie heute zum Thema Auswandern, Migration haben. Und natürlich sind die untereinander geblieben, haben untereinander geheiratet. Da gab es Kaffeehäuser, die haben den schönen Namen Wien zum Beispiel getragen. Da gab es Musiker, die aus Österreich angeworben worden sind, Schauspieler. Also alles, was man sich vorstellen kann, was man heute von Communities bei uns gewöhnt ist.
Ja, absolut, weil im Grunde, was du sagst, ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass es hier möglicherweise noch um andere Muster geht, wie zum Beispiel Kultur und Religion. Denn das Hinaustreten aus diesen jeweiligen Religionsgemeinschaften war dann auch im Pluriversum des Asya-Regime nicht einfach. Man hat etwa im Osmanischen Reich das Millet-System gekannt. Man war dann sozusagen in Steuergemeinden, Verwaltung, Selbstverwaltungsgemeinden zugeordnet, die aber schon religiös definiert waren. Viel schwieriger, und das kann man jetzt zurückverfolgen, bis ins Römische Reich war es, außerhalb dieser erlaubten Religionen zu agieren. Also man musste sich dann schon einer Gruppe zuordnen, und das muss mitgedacht werden, wenn wir von Migrationsströmen reden, dass in den jeweiligen Zielländern dann bestimmte Vorstellungen von Gruppen, wir würden auch sagen können Schubladen, akzeptiert wurden und andere nicht. Die Religio licita spielt da scheinbar immer noch eine große Rolle, und die würde sogar in der Longue Durée viel wichtiger halten als alle ethnischen Aspekte, die wir zunächst einmal sehen. Wir müssen hauptsächlich über Religion nachdenken da.
Ein weiterer Aspekt, und der ist jetzt schon ein wenig angeklungen, ist natürlich das Geschlecht als eine Dimension der Identität, die auch beim Fragen von Migration ganz wichtig ist, weil wir derzeit, ich repliziere wieder auf aktuelle Debatten, den Eindruck gewinnen könnten, im Grunde sind es ja nur junge Männer, die kommen, nicht? Das ist ein bisschen auch die verkürzte, oft populistische Haltung, die man liest, was auch nicht stimmt, wenn man sich die Asylstatistik oder auch die reguläre Einwanderungsstatistik ansieht. Aber dahinter steht natürlich auch diese Frage, ist Migration und vor allem erzwungene Migration nicht potenziell auch gefährlicher, schwieriger, belastender für Frauen? Da hängt auch natürlich mit Kindern zusammen etc. und viele andere Themen. Und das, finde ich, problematisiert ihr im positiven Sinne auch ein wenig im Buch, indem ihr eine sehr schöne Migrationsepisode erzählt, wo es darum ging, dass Frauen aus dem Gebiet um das heutige Leipzig herum ins Lechtal gekommen sind. Ich habe davor noch nie davon gehört, ich fand das unglaublich interessant. Und die waren quasi, heute würde man sagen, Wissensvermittlerinnen in Sachen Metallverarbeitung und waren auch hoch anerkannt. Also das waren nicht dann die Mägde oder die Dienstboten, die man da angeworben hat, sondern im Gegenteil, die hat man sehr wertgeschätzt. Die hatten auch offenbar, konnte man anhand von Grabbeigaben rekonstruieren, einen hohen sozialen Status, weil sie sich eben in dieser Metallverarbeitung gut ausgekannt haben. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was berichten, weil ich glaube, das ist auch so eine ganz eine Gegenerzählung zu ein bisschen diesem fast schon Opferstatus, den man gerade und besonders migrierten und geflüchteten Frauen gerne zuschiebt.
Mache ich sehr gerne, würde aber nur gern vorausschicken, dass die Marginalisierung von Frauen in der Migrationsforschung ganz stark natürlich mit dem bürgerlichen, mit unserem bürgerlichen Weltbild zu tun hat. Frauen sind nicht erforscht worden, Frauen kommen in Quellen nicht vor oder maximal als Beiwerk, als Mitreisende. Also es fehlt da einfach die Forschung zu diesem Thema bis vor kurzer Zeit. Das war einer der Ausgangspunkte, und darum sind Frauen auch sehr schwer in Quellen zu finden. Aber das lässt nicht den Schluss zu, dass es sie nicht gegeben hat. Und darum
dafür man nicht vorsichtig.
Und darum ist diese aktuelle Forschung von den deutschen Wissenschaftlern so irrsinnig spannend. Die haben tatsächlich, wie du richtig ausgeführt hast, da im Lechtal gegraben und haben ganz viele Frauen gefunden und haben dann die DNA analysiert und haben die Isotopen in den Zähnen analysiert, weil aufgrund der Zusammensetzung der Zähne kann man nachvollziehen, wo jemand aufgewachsen ist. Also ganz spannendes Tool, um mehr über Lebensgeschichten herauszufinden, wo man eben keine Quellen hat und keine schriftlichen Aufzeichnungen. Gut, die stellen fest, dass ganz viele dieser Frauen, die dort beerdigt liegen, überhaupt nicht aus der Gegend kommen können. Und da gibt es Landkarten, wo welche Isotopen im Boden vorkommen. Und die Forscher stellen fest, dass diese Frauen tatsächlich aus Sachsen-Anhalt zugereist sein müssen.
Das ist nicht also ums Eck, muss man sagen,
bis 500 Kilometer in der damaligen Zeit zu Fuß, per Wagen, keine Ahnung, wissen wir nicht. Und dazu kommt, dass Sachsen-Anhalt damals die Hochkultur in Mitteleuropa war. Da kam die Himmelsscheibe von Nebra her, die allererste Himmelsdarstellung, ein wunderschönes Kunstwerk aus Metall. Und die muss dort hergestellt worden sein. Und wir haben natürlich immer als Klischee im Kopf, da steht ein kräftiger Schmied, der hämmert das und hat das geschaffen. Und diese Funde lassen aber durchaus auch den Schluss zu, dass das auch eine Frau gewesen sein könnte. Die Frauen damals müssen den Bronzeguss gekannt haben, also müssen zumindest in die Schule bei einem Schmied oder einer Schmiedin gegangen sein und haben dieses Wissen ins Alpenvorland zu uns mitgebracht, weil wir wissen, es war immer die große Frage, warum hat es in dieser Zeit einen derartigen Sprung bei der Metallverarbeitung in unserem Gebiet gegeben? Das konnte man sich nicht erklären. Und jetzt meinen diese deutschen Forscher eben, dass die Frauen aus Sachsen-Anhalt dieses Wissen zu uns mitgebracht haben.
Und wie wir schon feststellen, gibt es da zwar intensive Debatte, diese These findet nicht bei allen Archäologen so Anklang, das muss man sagen, aber Faktor ist, und das muss man doch den Kollegen bei aller Streiterei da irgendwie auch in Erinnerung bringen, der Heiratsradius ist doch enorm.
Ja.
Und damit haben wir hier einen unfassbaren Faktor, der grundsätzlich einmal genannt wird. Die zweite Frage ist rein methodisch, ich kann es momentan nicht einmal antworten, aber ich denke mir eines, historische Forensik, Archäologie, Archäogenetik, wie konstruiert ist ein Gräberfeld im Verhältnis zu einem historischen Text. Denn jetzt tauchen die Frauen auf und in vielen Texten tauchen sie nur sehr, sehr implizit auf. Mir fällt da eine Stelle bei Herodot ein. Der kommt aus einer völligen männerrechtlichen Gesellschaft. Schlimmer kann es fast nicht gehen als im klassischen oder im archaischen Griechenland. Er lebt in diesem Übergang. Und dann stellt er, und das sind die interessanten Szenen, ein bisschen ethnografisch, ethnologisch fremde Kulturen da, und da braucht er gar nicht weit fahren. Er ist aus dem Bereich Halikarnas. Ein bisschen weiter nach Anatolien, in den Süden, in den Südosten, sagt er, da leben die Lykier. Und jedes Mal, wenn ich nach dem Vorfahren frage, dann reden die von ihren Müttern. Die leiten sich immer von den Müttern her. Die sagen nicht, wer der Vater war, sondern ja, das verstört ihn. Und ich würde sagen, solche Aussagen lassen uns auch noch einmal fragen, ob wir mit diesen Kulturen und mit diesen Wanderungen, mit diesen Suchen nach unterschiedlichen, dem Gehen, auch Herodot ist eine Art Migrant als Forscher, indem er unterwegs ist. Und sein Unterwegssein führt ihn zu einer Forschungsreisende, ja, mehr oder minder. Bei den Griechen immer auch schwer zu sagen, warum sie unterwegs sind. Aber der Punkt ist natürlich schon der, dass wir da irgendwo an etwas graben, was uns fragen soll, wo mindestens matrilineare Kulturen, wenn nicht auch trotzdem so eine Suche nach dem versteckten Matriarchat, doch sehr spannend wäre. Es würde mich unendlich interessieren, denn ich glaube, wir haben in der Ethnologie auch Hinweise gehabt, dass wir doch anders strukturierte Gesellschaften haben. Und jetzt wird es einen Aufschrei geben, wenn ich sage, die minoischen Fresken, dann werden wir sagen, ah, das kannst du nicht deuten, ich weiß es schon, aber es sind sehr prominente Frauen, die ich da sehe. Auf Balkonen beherrschen die Szenerie. Würden sie das tun, wenn sie völlig bedeutungslos sind? Liegt es auch im Kult? Das alles stellt man sozusagen auf diesen Reisen auch fest und denkt sich bis einem gewissen Grad, das könnte auch eine Chance sein, als Forschungsreisender mit Herodot hier tatsächlich etwas anderes auch zu entdecken, das uns wegbringt von diesen patriarchalischen Systemen.
Ich erinnere mich da jetzt auch an die ganz aktuelle Diskussion über die Neuinterpretation der Frau von Willendorf, ehemals Venus von Willendorf, wo man lange Zeit gesagt hat, klassisches Fruchtbarkeitssymbol, nicht sozusagen die Frau auf ihre ureigenste Aufgabe des Gebärens zurückreduziert,
darf ich sagen.
Ja. Und dann jetzt neuere Forschung sagt ja, dass das offenbar eine Frau in oder nach der Menopause ist, eine weise Frau, eine ältere Frau, die als Sinnbild für Weisheit und sozusagen Weisheit im Alter auch irgendwie steht und das gar nichts mit Fruchtbarkeit oder Gebären zu tun hat. Ich weiß, das ist auch weiterhin noch umstritten, diese These, aber allein, dass es jetzt auch diese neue Interpretationen gibt, gewisser Konstrukte, wie du so schön gesagt hast, die halt lange Zeit auch die Geschichtsschreibung beherrscht haben, verdeutlicht schon, dass da vielleicht auch einiges am Aufbrechen ist. Und natürlich dahinter, unabhängig von diesem Geschlechteraspekt, fand ich jetzt bei dieser Frage der Wissensvermittlung, die das war, nicht? Also wir haben sozusagen die Leute im Lechtal gelernt, was sie machen sollen mit Metall. Das zeigt ja Migration als Quelle von Innovation, von Austausch, ja, von Kreativität, möchte ich sagen, was ja auch wieder im aktuellen Diskurs ganz vorbei ist. Das haben wir ganz vergessen, dass das auch der Fall ist. Aber natürlich ist das einer der Kernmotive gewesen und weiterhin würde ich sagen, warum auch Menschen migriert sind, warum sie sich ausgetauscht haben.
Und damit eigentlich zurückgeführt auf Kernfragen der Migrationsthematik, was bedeutet das dann mit Blick auf so etwas wie eine Genderforschung, eine historische Genderforschung der Migration? Denn dann könnten die auch ganz andere Bedeutung einnehmen. Dann könnten die vielleicht auch darauf stehen, vielleicht sind es wirklich, sind die Frauen die Waisen da auch, weil sie eben das Alter, die gerontokratische Aspekte eine Rolle spielen, weil sie durch Nichtsesshaftigkeit teilweise auch wieder sehr wohl zwar schon auf klassische weibliche Funktionen reduziert werden, aber darin auch Macht ausüben können, indem sie so etwas wie Mitte und Herdstelle bedeuten. Das wären dann auch Sehnsüchte. Wir wissen auch von heiligen Hochzeiten, also eine Art von jenseitiger Welt, in der es darauf ankommt, ob es männliche oder weibliche Gottheiten sind, mit denen man sich dann sozusagen verbindet. Dann hängt es ja davon ab, ob es Männer oder Frauen sind, die dann die jeweilige Priesterkaste anführen. Das alles, denke ich, sind Aspekte, die wir dann ganz nahe heranführen können an die Frage, was bedeuten Frauen dann auch in Gesellschaften, die sich dann auf den Weg machen oder von Haus aus am Weg sind. Ja?
Man muss auch noch diese ganze Geschichte breiter interpretieren, weil, wir haben ja angesprochen, das waren mindestens 400 Kilometer von Sachsen-Anhalt ins Alpenvorland. Wie sind die Frauen bitte dorthin gekommen? Mhm. Also das muss glauben die Forscher, ein Heiratsnetzwerk gewesen sein. Also man könnte sich das vielleicht vorstellen, man ist an irgendwelchen wichtigen Kultplätzen, so wie Stonehenge zum Beispiel, wahrscheinlich hat es das in Mitteleuropa genauso gegeben, da ist man am Ende der Erntezeit, wenn nicht mehr so viel Arbeit war, zusammengekommen, hat die 17-jährige Tochter mitgenommen und die wusste, dort wird sie jetzt verheiratet und in ein anderes Gebiet von Europa geschickt. Das bedingt aber auch, man wird die nicht alleine weggeschickt haben. Ne? Also es muss irgendwelche Netzwerke, irgendwelche Karawanen gegeben haben, weil die wird man ja nicht ins Blaue schicken, das ist ja, wäre ja fahrlässig. Also das spricht natürlich sehr für eine Vernetzung und für Wege, wo Menschen Waren, Wissen, sich selbst ausgetauscht haben.
Damit sind wir wieder bei diesen wichtigen Fragen, wie wir die Routen behandeln. Weil wir sie viel zu oft einfach nur auch so als Einbahnstraße sehen. Da geht es nicht nur hin und her, das sind auch Stationen. Richtig. Wie lange bleiben wir dort? Wie professionalisiert das ist? Und da haben wir auch immer die Vorstellung, dass die Reisegesellschaft im 19. Jahrhundert existiert. Warum sollte die nicht schon vorher existieren? Richtig. Warum hat es diese Idee nicht vorher schon gegeben? Genauso wie bestimmte Verhaltensweisen. Wenn man sagt, bestimmte Gruppen gehen eher als Familie weg, andere gehen einmal einzeln, schicken vielleicht welche voraus, holen dann die anderen nach. Auch das können wir in unterschiedlichen Bereichen sehr wohl historisch immer schon nachweisen. Interessanterweise dann sehr wohl auf unterschiedliche Regionen. Ja. Hängt auch von der jeweiligen Situation ab. Dass eine jüdische Familie insgesamt weggeht, ist leicht verständlich, wenn man sie mit Lost Europa vor dem Hintergrund des Antisemitismus anschaut. Da bleibt niemand gern zurück. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich rein vom Migrationsfaktor Arbeit ausgehe und dann sage, na, jetzt schicke ich mal den Jüngeren weg und dann später sagt er zur serbischen Familie, komm nach. Wir haben solche Unterschiede und wir können sie eindeutig auf die jeweilige Situation flug. Dann natürlich die Frage, wo bleiben sie? Wo bleiben sie auch hängen? Nicht? Wir haben auch Geschichten, das ist mir immer aufgefallen, die aus der Kriegsgefangenschaft zum Beispiel. Da gibt es einige Leute, bei denen weiß man heute auch ganz bedeutende historische Figuren, ja, die müssen wir eher als Migranten wahrnehmen. Später werden sie dann irgendwie Revolutionsführer als mögliche. Wenn man genauer hinschaut, wissen sie 1917 nicht, wo sie hingehen sollen. Und viele planen in St. Petersburg damals vor dem Hintergrund der Revolution die Auswanderung nach Amerika. Und warum sie dann nicht das nicht tun und dann plötzlich in St. Petersburg, also die Route selber zum Ziel wird, hat gar nicht ideologische Gründe. Man hat eine Frau kennengelernt und die hat sich wiederum mit der revolutionären Bewegung beschäftigt. So ist man selber revolutionär geworden und später dann selbst einer geworden. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber da gibt's einige. Die Familie Bucharin, wenn sie noch unter uns weilen würde und nicht von Stalin hinweggerafft worden wäre, würde wohl jetzt schmunzeln, weil die weiß genau, das war auch ein Heiratsmarkt. Und das war auch nichts anderes, als wir bleiben hier, und unsere Routen werden verändert. Ein Onkel von mir hat das auch gesagt, er hat auf dem Rückweg aus der Gefangenschaft nicht gewusst, ob er in Rumänien bleibt, ob er irgendwo in anderen Balkanländern bleibt. Ich war jung, hat er zu mir gesagt. Es hat mich zu Hause nichts mehr, ich habe nur mehr gehört, dass kaum mehr wer lebt. Ich habe keine Informationen mehr. Dann ist das eine Reise in alle möglichen Richtungen. Ja, dann wird diese Route auch völlig aufgelöst. Das gibt's genauso. Im Gegensatz zur hochprofessionalisierten, die wir möglicherweise schon weiter zurückliegend finden.
Wobei genau diese Geschichte von den Schmiedinnen aus Sachsen-Anhalt ein schönes Beispiel ist, warum es möglicherweise keine Einbahnstraße war, weil man hat in den Gräbern hat man keine einzige Tochter dieser Frauen gefunden. Und es wäre sehr unwahrscheinlich, dass die alle keine einzige Tochter gehabt hätten. Und jetzt gibt es die These, die ist noch nicht untermauert, muss noch erforscht werden, dass diese Töchter in die alte Heimat der Mutter zurückverheiratet worden sind. Also eigentlich ein schönes Hin und Her, also eindeutig alles mit zusammen, keine Einbahnstraße.
Was du da sagst, hängt eben auch ganz stark davon ab, wie Herrschaft organisiert ist und wie weit es so etwas wie transnationale Migration überhaupt zulässt und Interaktion. Das ist eben sozusagen nicht das Bild der Mauer, denn dann wird es schwierig. Dann gehst du, das ist die Geschichten, die ich vorher erzählt habe, stammen ja aus einer Zeit einer hochgradigen Ideologisierung und radikaler, totalitärer Regime. Na, man geht dann nicht unbedingt zurück in die Sowjetunion und man verlässt den nationalsozialistischen Herrschaftsraum, erst recht vor dem Hintergrund der rassistischen Verfolgung. Trotzdem, wenn sich die Möglichkeit gibt, wenn die Grenzen wieder weg sind, versuchen ja alle diese Menschen auch Interaktionen herzustellen, oder viele, zumindest viele, versuchen diese Interaktionen oder wollen es zumindest. Also diese Vorstellung, dass man sozusagen nicht mehr zurückkehrt, hat also viel auch mit unseren Zerstörungshorizonten des 20. Jahrhunderts zu tun, wo wir ganz bewusst mauern und ganz autoritäre Regime errichten, die keine Rückkehr mehr möglich machen. Wo dann auch Menschen, die weggehen müssen, unter den härtesten Formen der Zwangsmigration auch sagen, ich will an diesen Herkunftsort eigentlich auch gar nicht mehr zurückdenken. Schwere Traumatisierungen. Das ist dann doch etwas, was wir gerade in der Zeitgeschichtsforschung massiv erkennen können als ganz besondere Dimension der Gewalt in der Zwangsmigration.
Aber das zeigt wieder, dass man das alles nicht so eindimensional sehen kann. Das sind alles multidimensionale Faktoren. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, irgendwelche Aussagen auf die Gegenwart zu machen. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit Vergleichen zur Gegenwart, weil es unterschiedlicher Zeitgeist, unterschiedliche Ideologie, unterschiedliche Motive sind. Ja, gewisse Dinge bleiben gleich, Motive von Migration, glaube ich, da können wir uns darauf einigen, dass die sich durch die Jahrhunderte ziehen. Aber mit dem Rest muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein.
Wir haben anthropologische Faktoren, haben wir vorher gesagt, aber wir haben dann sehr unterschiedliche Gesellschaften und ihre Organisation und natürlich auch ihre Strukturierung jetzt rein technisch organisatorisch. Auch das muss man noch mitdenken, neben der Ideologie und der Nationalisierung, die so oft angesprochen wurde jetzt. Also das sind eine Reihe von verschiedenen Faktoren. Trotzdem denke ich mir, vielleicht war das ja auch gar nicht das Ziel des Buches. Weil wir das zwar theoretisch alles bedacht haben, aber den Leser jetzt nicht mit einer Theorie versorgen wollten.
Wir wollten Geschichten erzählen.
Sehr konkret. Ja. Und da, die haben wir ausgewählt nach den Fragen, könnten das unterschiedliche Formen, Zeiten, verschiedene Gründe wegzugehen oder in Interaktion zu treten mit unterschiedlichen anderen Kulturen. Da waren verschiedene Überlegungen, haben da Rolle gespielt. Verschiedene Migrationsformen in verschiedenen Zeiten. Aber sehr konkret.
Und trotzdem möchte ich euch zum Abschluss eine Frage stellen, die ihr vielleicht nicht gerne hört, aber die muss sein. Die muss jetzt sein, ihr habt sich schon ein bisschen umkreist, ja. Aber trotzdem stelle ich es jetzt so plakativ wie möglich. Was können wir denn aus der historischen Migrationsforschung für aktuelle Migrations- und Integrationsdebatten lernen? Vielleicht auf der abstrakten Ebene. Ja, wenn jetzt, ich glaube, bin auch bei Ihnen, ich glaube, die Vergleichbarkeit 1:1, das würde ich auch nicht sehen. Aber gibt es etwas auf einer abstrakten, höher liegenden Ebene, wo man sagt, da eigentlich, da wäre ein Ansatzpunkt, da könnte man was damit machen in der Gegenwart?
Also ich beantworte das sehr gerne, aber es wird dir nicht gefallen, weil das in Wahrheit kein Lösungsansatz ist. Aber das, was wir uns angeschaut haben und das, was in unseren Genen steckt, zeigt mir, dass das Wandern, das Migrieren offensichtlich ein integrativer Bestandteil in unserer DNA ist. Darum bin ich der festen Überzeugung, dass Mauern uns aber schon überhaupt nicht helfen werden. Also ich denke mal, wir sollten das auch im Kopf uns vergegenwärtigen, dass das zu uns gehört und vielleicht darauf aufsetzen, ganz neue Dinge, wie wir Migration denken und was sie uns bringen kann. Natürlich gibt es Probleme, wird keiner bestreiten. Das war auch nicht der Ansatzpunkt unseres Buches, dass wir sagen, wir können irgendwas zu den Problemen der Gegenwart sagen. Aber was eben wir mitnehmen, glaube ich, müssen, ist, dass wir etwas, was in uns tief drinnen steckt, nicht verleugnen können. Ich meine, können wir schon, aber es wird nichts bringen.
Bei aller Bescheidenheit, jetzt bist du zu bescheiden.
Wieso jetzt?
Implizit steckt es schon drin, nicht? Sind ja Antworten für die Gegenwart, ja, da. Was wir nicht wollten, ist, dass wir in die Tagespolitik hineingezogen werden und da wirklich Kleingeld wieder gewechselt wird.
Ja? Ja.
Also das wissen wir alle, die wir da mit Migration zu tun haben, weil das ja auch wirklich oft so verzerrende und so einengende Debatten sind. Na, es ist ja gesagt, ja, dass die Migration immer da ist, dass es daher lächerlich ist, so zu tun, als wäre das jetzt ein besonderer Moment in der Geschichte. Die nächste Geschichte, die wir erzählt haben, war, dass wir fast überall diese Migration als Hin und Her und nicht als Einbahnstraße, dass wir die Assimilierung in Frage stellen, weil sie historisch nicht da ist. Und weil du vorher von Mauern gesprochen hast. Ja, die Mauern, die können wir, diese Diskussion bei der chinesischen Mauer in Sumer Akkad, können wir es in Mesopotamien im dritten, zweiten vorchristlichen Jahrtausend schon erkennen. Die Frage, wozu wurden diese Mauern gemacht und wen haben sie abgewehrt? Am Limes sehen wir, am Ende ist es gescheitert. Die Frage ist überhaupt, wollen wir den Limes so definieren? Viele sagen heute, die Mauern wurden gebaut, um Leute nicht rauszulassen. Vom Reinlassen war gar keine Rede. Und in vielen Fällen haben sich diese Grenzen dann aufgelöst in Kommunikations- und Handelszonen. Und das lässt sich auch vielfach archäologisch nachweisen. Also so gesehen, mit den Mauern können wir nicht arbeiten. Historisch ist die Antwort, das hat sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Die einzige Mauer, die dann im Kopf existiert, die sperrt auch die eigenen Leute ein. Das können wir historisch schon erkennen. Und was das gebracht hat historisch, nun, also die Beispiele dafür sind in jüngster Vergangenheit zu finden. Da braucht man wohl nicht darüber reden. Der Fall dieser Mauer zeigt uns ja, wie Menschen damit auch umgehen. Das sind keine Denkweisen, die funktionieren. Dementsprechend kann auch die Idee nicht funktionieren, dass wir da etwas abgrenzen, irgendwelche Routen unterbrechen. Die Menschen werden sich übrigens auch einfach nicht daran halten. So einfach ist es. Weil wenn sie Not haben, wenn sie aus klimatischen Gründen, was gerade wieder ein Thema ist, in der Geschichte immer ein Thema war, auch das finden wir ja, Klimaflüchtlinge finden wir ja schon in der Eladischen Zeit, findet man ja immer wieder. Das ist ja die ganze Urgeschichte und die ganze Frühgeschichte ist voll von diesen Themen. Also ich sehe sehr viel Analogie. Ich würde es mir trauen zu sagen, da können wir das durchaus heraufziehen. Dass wir dann vorsichtig sein müssen in der Feinanalyse, das ist etwas anderes. Aber in diesem Sinne steckt es implizit drin, wir sagen es halt nicht explizit. Und außerdem, man soll ja auch den Leser nicht immer belehren, der ist gescheit genug, der kann sich dann ohnehin seine eigenen Gedanken machen.
Wir haben uns gewünscht, dass da jemand vielleicht das liest, das Schicksal des jeweiligen spannend findet und wenn er ein bisschen zum Nachdenken anfängt, dann haben wir schon gewonnen.
Das wäre halt so quasi.
Das war unser unser Wunsch
was
dazu.
Was wir jetzt gesagt haben, wäre so, was wir jetzt implizit zusammenfassen daraus, ohne dass wir es also wirklich jetzt in der Zusammenfassung dann gliedern A, B, C, 1, 2, 3. Na, also Punktuationen stellen wir nicht auf. Aber das ist schon drin. Ja, das ist drin. Und ich glaube, wenn wir den Mut zu den Analogien nicht haben, dann nehmen wir der Forschung viel. Sowohl der Gegenwartsforschung, der soziologischen, der eher sozusagen auch aus dem Wirtschaftskonnex heraus, ebenso wie der historischen Forschung. Wenn wir uns das nicht trauen, aus der Überdifferenzierung unseres Faches, dann verlieren wir viel und dann können wir der Gesellschaft auch wenig sagen und das wäre doch sehr schade.
Und dann wäre der Vorwurf richtig, dass die Wissenschaft wirklich abgehoben und elitär ist und das ist sie eigentlich nicht, wie wir jetzt gesehen haben. Sie ist sehr underground verhaftet. Ich kann das Buch nur empfehlen. Ich finde auch, ihr macht da einerseits eine Tour d'Horizon, aber werdet auch sehr konkret einfach in nicht nur den Ableitungen, sondern auch den ganz konkreten historischen Episoden, die ihr schildert. Ich finde es sehr lesenswert. Insofern vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und auch da ein bisschen Denkanstöße mitgegeben habt. Vielen Dank für eure Zeit und eure Expertise. Und bei euch bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Aufnahmebereit. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.